vierte Ebene, Krise der imperialen Hegemonie. In der Geschichte des weltweiten Kapitalismus gab es drei große Perioden mit unterschiedlichen Hegemonialmächten. Es gab eine niederländische Hegemonie, 1620 bis 1760. Es gab die Hegemonie des britischen Empires im 19. Jahrhundert. Und es gab die US-amerikanische Hegemonie, beginnend zwischen den zwei Weltkriegen und bis heute während. Alle drei Hegemoniephasen hatten eine Dreifaltigkeit von Wirtschaftsmacht Nummer 1, Währungsmacht Nummer 1 und Militärmacht Nummer 1. Also die Niederlande waren Wirtschaftsmacht Nummer 1 in der Periode 1620 bis 1760, Militärmacht Nummer 1, C-Macht Nummer 1 und Währungsmacht, Gulden Nummer 1. Das britische Empire war das ganze 19. Jahrhundert hindurch, toll nachlesbar an Karl Marx und seinen blauen Bänden, die Wirtschaftsmacht, Währungsmacht und Militärmacht Nummer 1 gewesen. Die USA sind spätestens seit Dezember 1944 Bretton Woods. Das sind seit den 20er Jahren Wirtschaftsmacht Nummer 1, seit dem Zweiten Weltkrieg Militärmacht Nummer 1 und seit Dezember 1944 Bretton Woods Währungsmacht Nummer 1, wo alle Währungen sich auf den Dollar orientieren, der Dollar an Gold gebunden ist. Jetzt ist die Hegemoniemacht USA Anfang der 70er Jahre angezählt worden mit dem Ende des Vietnamkrieges und mit der hohen Verschuldung der USA damals. Und es war damals kein Zufall, dass die USA genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube 71, die Goldbindung des Dollars aufgeben mussten. Das bis dahin gab es eine Garantie, dass jeder Staat, der Dollarreserven hat, zu Fort Knox, also der Goldburg der USA, kommen konnte, sagen konnte, hier, Dollars, bitte Gold. Zu einem festen Satz, wie viel Unzen man zahlen musste. In der 71 musste Nixon sagen, wir geben nichts, wir haben nichts. Und es gab damals einen netten Spruch des US-amerikanischen Finanzministers, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der sagte, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Sagt das zu einem europäischen Finanzminister. Seitdem basiert das weltweite Währungssystem auf Vertrauen. Ja, also Lenin sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle ist weg. Ja, Vertrauen. Das funktioniert aber drei Jahrzehnte schon, ja? Also seit 71, drei Jahrzehnte der Vertrauensbasis, irgendwie funktioniert es, aber ist total wackelig, weil es ist Papier. Papiergeld, was Papiergeld vertraut, das dahinter steht, Militärmacht, Wirtschaftsmacht, USA, Währungsmacht obendrauf gesattelt, aber es kann eigentlich krachen. Und die Frage ist jetzt eigentlich nicht die, ob der Dollar abgelöst wird vom Euro oder Dollar abgelöst wird von Renminbi oder Yuan, der chinesischen Währung, weil beide Ersatzwährungen, also der Renminbi sowieso, aber auch der Euro, keine wirkliche Ersatzwährung sind, weil nicht die Dreifaltigkeit dahinter steht. Wirtschaftsmacht, sie ist Europa, Nummer 1, aber Militärmacht ist Europa nicht bisher, und Währungsmacht kann sie auch kaum sein, weil der Euro eben keine stabile Währung ist. Der Euro ist eine Kunstwährung, die relative Vorteile primär fürs deutsche Kapital gebracht hat, weil die Italiener, die Portugiesen, die Franzosen, die Griechen nicht mehr abwerten können und damit gezwungen waren, unsere relativ günstig produzierten Waren zu übernehmen, damit die italienische, griechische, portugiesische, spanische Industrie platt gemacht wurde in den letzten 10 Jahren. Aber trotzdem ist ein Euroland selber eben keine einheitliche Regierung, keine einheitliche Wirtschaftsmacht, sondern 27 Wirtschaftspolitiken, die Regierung bestimmt, auch 27 Inflationsraten, wie extrem unterschiedlich sind. Weswegen sogar einige Euro-Länder, ich rede noch nicht von Ungarn und Polen und Litauen und Lettland und Ukraine und Weißrussland, selbst einige Euro-Länder, Griechenland, Irland, Italien, eigene Krisen haben und sogar kurzzeitig diskutiert wurde, dass einige Länder wie Italien oder Griechenland aus dem Euro wieder austreten könnten, um ihre Währung, dann Drachme, Lira, wieder einzuführen, abzuwerten, um gegenüber die massiven Ansturm des deutschen Kapitals einigermaßen gewappnet zu sein. Im Übrigen muss man sagen, dass wenn es so wäre, dass der Euro stabil wäre, die Europäische Union eine Militärmacht wäre, die den USA Paroli bieten könnte, muss es ja nicht so angenehm sein, so eine Entwicklung. Weil es ist ja unangenehm, natürlich in einer Welt zu leben, in der ein Hegemon, nämlich das Dollar-Imperium, mit seinen Militärs und so weiter die Welt unterdrückt und die eigenen Dollarinteressen durchsetzt. Aber es wird nicht besser, wenn zwei Gangsterbanden in der Welt da sind, nämlich Dollar-Gangsterbande und die Euro-Gangsterbande, die beide um die Vorherrschaft in der Welt kämpfen und damit insgesamt überall natürlich entsprechend Kriege, Krisen produzieren und natürlich auf Kosten, also Lohnabhängigen und so weiter, diese Zuspitzung der Krise und der Kriege mit auf dem Rücken dieser Lohnabhängigen ausgetragen wird. Im Übrigen musst du darauf hinweisen, dass die Ablösung des niederländischen Imperiums, das britische Empire, und die Ablösung des britischen Empires durch das Dollar-Imperium nicht nahtlos war, sondern dazwischen Jahrzehnte Krisen, Kriege und Nachfolgekämpfe stattgefunden haben. Am deutlichsten zwischen dem Ersten Weltkrieg, als die USA bereits die größte Wirtschaftsmacht Nummer 1 waren. Nach dem Ersten Weltkrieg 23 Inflationskrise, 29, 32 Weltwirtschaftskrise, Faschismus in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Zweiter Weltkrieg, Währungsreform und dann erst diese angeblich goldene Zeit, 50er, 60er Jahre, war nicht so lang gewesen, ja, 2,5 Jahrzehnte stattgefunden hat und das Dollar-Imperium aufgeblüht ist und so weiter und jetzt eben neue Krisen und so weiter. Das heißt, eine Ablösung der USA durch Euro-Imperium oder was auch immer wird keineswegs nach der bisherigen Geschichte der Menschheit und des Kapitalismus irgendwie nahtlos übergehen, dass irgendwie ein Staffellauf stattfindet. Ja, Dollar-Imperium gibt brav ab ans Euro-Imperium und sagt Tschüss, das war es, eine gute Idee und wir ziehen uns mal zurück. Fünfte Krise, Nord-Süd-Krise und Hungerkrise. Globalisierung heißt, dass alle Bereiche des Lebens, also auch Gesundheit, Alter, Schule und so weiter, dem Kapital unterworfen werden und heißt auch, dass alle Winkel der Welt, alle Regionen der Welt dem Kapital unterworfen werden. Und hieß auch, dass in den letzten 20 Jahren hunderte Subsistenzwirtschaften, die sich bisher weitgehend selbst ernährt haben und nur zum Teil auf den Geldmarkt getreten sind, eine eigene Scholle hatten, einen kleinen Bereich hatten und so weiter, Dorfgemeinschaften und so weiter, dass sie alle heute durchkapitalisiert sind, weswegen die Slumbewohnerschaft der Welt sich in den letzten 15 Jahren von 600 Billionen auf 1,1 Milliarden Menschen gesteigert hat, also die Menschen nur in Slums leben, auf 1,1 Milliarden Menschen gesteigert wurde. Und dass in dem Zusammenhang auch der Hunger in der Welt gestiegen ist. Die offizielle Definition von Hunger der UNO läuft darauf hinaus, dass in dem Jahr 1980, ersten Anführungszeichen, 250 Millionen Menschen Hunger gelitten haben auf der Welt, eine Viertelmilliarde. Im Jahr 2000 waren es erst 650 Millionen. Im Jahr 2007, vor 2,5 Jahren, waren es erst 850 Millionen. In diesem Jahr waren zum ersten Mal die 1 Milliarde Menschen, die Hunger leiden, überschritten sein. Und bei dieser Zahl von 1 Milliarde Menschen, die direkt Hunger leiden, also richtig unterernährt sind, in der Krise jetzt nochmal gesteigert wird, einmal dadurch, dass die Produkte von Ländern, die Hauptexportprodukte von besonders armen Ländern, Burkina Faso, Sudan und so weiter, im Weltmarktpreis stark fallen in der Krise, Baumwolle zum Beispiel, damit wenig Einnahmen da sind. Die Krise wird gesteigert in den Ländern, in denen die Lebensmittelpreise, also die Nahrungsmittelimportpreise, gleich hoch bleiben, Weizen, Mais, Soja zum Teil gestiegen sind, und in denen die reichen Länder, wir, Europa, Nordamerika, Japan, weniger Hungerhilfe zahlen. Das führt dazu, dass die UNO dort, wo sie noch im Welternährungsprogramm an Hungernde Rationen verteilt, die Ration pro Erwachsenen pro Tag von 2200 Kalorien auf 1500 Kalorien senken musste, weil sie nichts mehr hat. Obwohl sie sagt, damit wird systematisch nochmal bei diesen Leuten, obwohl die UNO Hilfe kriegen, Unterernährung oder Hunger produziert. Sie haben nur 1500 pro Person und pro Erwachsenen und pro Tag. Ich weiß nicht, ob der Film Let's Make Money in Konstanz war, gezeigt wurde. In dem Film Let's Make Money von Wagenhofer in Wien, der früher den Film We Feed the World gemacht hat, gibt es eine Szene über Burkina Faso, in der Frauen in Burkina Faso Baumwolle ernten, total anstrengende Arbeit, brutale Arbeit, wo die Hände zerrissen werden. Die bekommen für die Arbeit im Jahr 50 bis 60 Euro. Für die Baumwollernte im Jahr. Gleichzeitig wird beschrieben, wie der Baumwollpreis im Rahmen der Krise runterrauscht und sie nichts mehr kriegen für ihre wertvolle Baumwolle, die sie produzieren. Und gleichzeitig wird dargelegt, wie die USA unter anderem durch Subventionen der US-amerikanischen Baumwolle die eigene Baumwolle hochhalten, sodass praktisch nicht importiert werden kann aus Burkina Faso. Und dann sagt ein Agrarökonom, ein Burkina Faso-Agrarökonom in die Kamera hinein, ihr könnt gerne unter diesen Bedingungen 10 Meter hohe Mauern um Europa bauen. Es werden dennoch immer mehr Flüchtlinge, es werden Millionen aus Afrika zu euch kommen. Zitat Ende. Sechste und letzte Krise, Umwelt- und Klimakrise. Umweltzerstörungen, Klimaerwärmung und der Abbau von endlichen Ressourcen waren immer integraler Bestandteil einer kapitalistischen Produktions-, Konsum- und Mobilitätsweise. Aber, dass diese Umweltzerstörungen da sind, dass endliche Ressourcen verbraucht werden, dass das Klima erwärmt wird, war natürlich ein, zwei Jahrhunderte lang kaum Thema, weil es weit weg war. Ich habe in meinem letzten Buch Verkehr, Umwelt, Klima einen Mitglied der Akademie des Sciences in Paris, Paul Simon, aus dem Jahr 1827 zitiert. Ein Mann, der damals, nachdem es 3 Jahre Eisenbahn gab, in Verteidigung der Pferdekutschen sagte, Eisenbahnen basieren auf der Verwendung von Kohle und Erz. Kohle und Erz sind endlich. Sie können nicht unendlich, diese Industriegesellschaft, mit Eisenbahn betrieben werden. Pferde dagegen ernähren sich durch Gras und durch Weide, was reproduziert wird. Nachhaltigkeit, das Wort gab es damals gar nicht. Ja? Deswegen argumentierte er gegen Eisenbahn. Ja? Gut, ist weit zurück, klang als lächerlich natürlich damals, wahrscheinlich, oder irgendwie als Spinnerei, weil Kohle damals auch 300 Jahre reichte. Heute reicht Kohle noch 200 Jahre im jetzigen Verbrauch von Kohle. Aber inzwischen, seit 1907, Beginn der Massenproduktion von Autos bei Henry Ford in Detroit, ist das Hauptelement des weltweiten Kapitalismus eben nicht mehr Kohle, sondern Öl und seine Derivate Diesel, Benzin und Kerosin. Die Endlichkeit von Öl ist inzwischen bei 40 Jahren berechnet oder maximal 50 Jahre berechnet, wobei die Frage, ob noch 4 Jahrzehnte lang das Öl ausreichen wird beim jetzigen Verbrauch, irrelevant ist, das weiß man auch seit 10 Jahren, weil Peak Oil ist absolut relevant und nicht die Frage, wie lange reicht es denn noch, wenn wir gleich viel verbrauchen. Peak Oil meint, wann ist der Zeitpunkt, das sind Erfahrungen der Explorateure, also der Leute, die Ölforschung betreiben, was in der Erde an Ölvorräten lagert. Peak Oil meint, wie viel kann zu einem gegebenen Zeitpunkt maximal aus der Erde an Öl rausgepumpt werden? Man könnte auch sagen, ob irgendwann ein Jahr erreicht wird, wo die gefundenen neuen Ölvorkommen geringer sind als ein Mehrverbrauch an Öl im gleichen Jahr. Aber besser ist die Formulierung, wie viel kann ein Maximum aus dem Boden rausgeholt werden? Da sagen die Chefleute, ich habe in Zürich eine schöne Debatte mit einem, weißt du den Namen? Mit einem tollen 80-jährigen Ölexplorateur, der für 20 Ölfirmen gearbeitet hat, der auch bestätigt hat, dass auch die Ölbosse wissen, Peak Oil ist entweder erreicht worden im letzten Jahr oder wird in den nächsten 5-7 Jahren erreicht. Wenn das aber so ist, ja, wenn nicht mehr aus dem Boden rausgeholt werden kann und gleichzeitig die Nachfrage steigt, China, Motorisierung und so weiter und so weiter, dann kann der Ölpreis nicht nur auf 140 Euro pro Barrel steigen, sondern unendlich steigen, weil es einen riesen Crash gibt. Ja? Und einfach Nachfrage steigt, es geht nicht mehr raus und dann kann es 500, 800, 1000, Goldpreis liegt bei 900, kann es den Goldpreis übersteigen, was dieses Öl wert sein könnte. Jetzt ist auch Folgendes passiert, im letzten Jahr ist der Ölpreis bei 142 Dollar gewesen, heute ist er bei, glaube ich, 50 Dollar, er war kurz mal bei 33 Dollar gewesen, in diesem Jahr. Kann man sagen, prima, ist doch super, stimmt doch alles gar nicht, Peak Oil gibt es nicht. Ölpreise sind prima, auch die SUVs, die Sport and Utility Vehicles, verkaufen sie da weit besser als spritfahrende Autos in den USA. Das heißt, der Markt gibt ein völlig absurdes Signal und sagt, weiter so, kein Problem. Obwohl der Grund, dass der Ölpreis runtersackt von 140 auf 30 oder 40 Dollar je Barrel, der Grund ganz normal ist. Das heißt, die Kapazitäten der Ölraffinerien sind gleich groß geblieben. die Nachfrage sackt um 20% ein, heißt der Preis fällt steil runter, nach reinen Marktmechanismen. Trotzdem ist Peak Oil weiter da. Wenn die Nachfrage wieder übersteigen wird, das Niveau vom letzten Jahr, dann wird es entsprechend wieder schlagartig nach oben gehen können. Das hat unter anderem auch zur Folge, dass die Regierungen, obwohl sie es wissen, obwohl sie ja alle möglichen Brain Trusts, alle möglichen Think Tanks haben, die das alles erörtert haben, dass Peak Oil da ist oder bald da sein wird und dass es sehr kompliziert werden wird, trotzdem machen die Regierungen so, als können wir Business as usual machen. Das heißt, die wichtigsten Konjunkturprogramme in Washington, in Peking, in Paris, in London, in Rom und in Berlin besagen alle Subventionen für die Autoindustrie, Abwrackprämien für Autos, Reduktion von Kraftfahrzeugsteuern gegen Null in China zum Beispiel, um Anheizen der Autoabsatzes, riesige Subventionen an Airbus und Boeing, damit ihre Flugzeuge weiterbauen können, auch eine große Krise reingerastet sind, und Straßenbau, Straßenbau, Straßenbau. Keine Verkehrswende, keine Energiewende, keine Mobilitätswende. Um nur ein Beispiel zu nennen, der A380, also der Super Jumbo von Airbus, in den nach den Berechnungen der Konstrukteure 600 Europäer und 800 Asiaten reingehen. Also bei uns 600, bei den 800, ja? Das sind ja kleiner. Ja, das ist so, die Stuhlreihen sind so bestückt, ja? Der Airbus A380 ist so berechnet, dass in den nächsten 15 Jahren 700 Exemplare dieses Teils in den Weltmarkt gedrückt werden müssen. Und es kann nur stattfinden, wenn der weltweite Flugverkehr sich verdoppelt. Ja? Das ist genau in Computermodellen vorgerechnet. 700 heißt, Boeing darf auch 600 Dreamliner verkaufen. Riesige Vögel heißt viele Feeder, viele Zubringerflüge zu den großen Flügen mit A380 und Dreamliner. Also heißt Verdopplung des weltweiten Flugverkehrs. Mit entsprechender Verdopplung von Kerosin, meinetwegen Einsparung 20%. Schafft doch 80% mehr Kerosinverbrauch und so weiter und so weiter. Wobei der Flugverkehr jetzt noch sehr ungleich verteilt ist, auch das Auto sehr ungleich verteilt ist. Ein Beispiel, wenn der gesamte Flugverkehr der Welt gleich 100% genommen wird, sind 50% Inlandsflüge der USA. Die Hälfte aller Personenkilometer in der Luft sind nur Inlandsflüge der USA mit einem weltweiten Flugverkehr. Wobei die Inlandsflüge in Europa gerade im Aufholen sind. Billige Flüge nach Nizza zum Bräunen. Das ist billiger als Solarium. 29 Euro nach Nizza statt Solarium ist viel teurer bei uns. Und so weiter. Das heißt, wenn da nur das Konsummodell und Mobilitätsmodell der USA verallgemeinert werden würde, ein Irrwitz weltweit. Oder die vier Bundesländer, deutschen Bundesländer, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, haben mehr Autos registriert, als in ganz Indien und ganz China Autos registriert sind. Verallgemeinern, macht ungefähr eine Dimension, was da noch zukommt an Klimaveränderungen und so weiter und so weiter. Oh. Gleichzeitig sagt der Klimabeauftragte der UNO, Ivo de Boer, ein bürgerlicher Marktgläubiger, zum Thema Klima, ich zitiere, in der Krise ist es zwar deutlich schwerer geworden, Geld für den Klimaschutz zu bekommen, doch wir benötigen das dringender als je zuvor. Wir brauchen Kürzungen der CO2-Emissionen nicht um 5% oder 20%, sondern in den Industriestaaten um 80%. Ja? Vor der Klimakatastrophe, die weit schneller voranschreitet als gedacht, auch als die Pessimisten dachten, sagt dieser Mann, man muss auf 20% des jetzigen Energieverbrauchs in den OECD-Staaten, also hier Europa, Japan, USA, kommen, um einigermaßen es aufzufangen, aber die Entwicklung läuft völlig in entgegengesetzte Richtung.